Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Steuerentlastung in Milliardenhöhe als Inflationsausgleich und das in Zeiten knapper Kassen. Finanzminister Christian Lindner sorgt mit seinen Plänen zur kalten Progression für Kritik aus der Ampelkoalition. Und was bringt die Wohngemeinnützigkeit? Auch das ein Thema in dieser Sendung mit Jonas Reser am Mikrofon. Herzlich willkommen. Frohe Botschaft für Bierbrauer. Die Bundesregierung erhöht die steuerfreie Menge von 200 auf 500 Liter für alle, die zu Hause brauen. Und das hat das Kabinett im Entwurf des Jahressteuergesetzes auf den Weg gebracht. Daran kann man schon mal ablesen, das alles ist kein großer Wurf, sind eher Kleinigkeiten in diesem Jahressteuergesetz. Für mehr Aufsehen sorgen andere Ankündigungen des Finanzministers, wie Volker Findhammer berichtet.
Über 250 Seiten umfasst der Entwurf für ein Jahressteuergesetz, das Finanzminister Christian Lindner heute im Kabinett vorgelegt hat. Doch wer darin eine große Steuerreform der Ampel mit deutlichen Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger erwartet, wird sich getäuscht sehen.
Das Jahressteuergesetz 2024 ist Teil des steuerpolitischen Pflichtprogramms. Es enthält also Rechtsanpassungen, die erforderlich sind aufgrund etwa der Rechtsprechung oder europäischer Vorgaben.
Aber jenseits dieser eher zahlreichen kleinen Regelungen, die mit dem Gesetzentwurf geändert werden sollen, nutzte Christian Lindner die Gelegenheit, um noch ein weiteres Steuerentlastungspaket für dieses Jahr anzukündigen, um darüber der sogenannten kalten Progression im allgemeinen Steuertarif zu begegnen und für eine allgemeine Steuerentlastung der Bürger zu sorgen.
Wir werden für dieses Jahr noch einmal das steuerfreie Existenzminimum anheben müssen. Das ist eine verfassungsrechtliche Verpflichtung. Und wir werden auch für die Jahre 2025 und 2026 den Grundfreibetrag erhöhen. Darüber hinaus ist es zwar kein Gebot der Verfassung, aber ein Gebot der Fairness, auch den Tarifverlauf an die Inflation anzupassen.
Sprich, die höheren Grundfreibeträge sollen Auswirkungen auf die gesamte Steuertabelle haben, sodass höhere Steuersätze künftig auch erst bei höheren Einkommen greifen werden. Wie das Handelsblatt berichtet, soll der Grundfreibetrag, also das jährliche Einkommen, bis zu dem keine Steuern gezahlt werden müssen, zunächst rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres um 180 Euro angehoben werden. Zum Jahr 2025 soll eine weitere Erhöhung um 300 Euro und im Jahr 2026 um 252 Euro folgen. Durch die zusätzliche Anpassung der Steuertarife soll der Spitzensteuersatz dadurch erst ab einem zu versteuernden Einkommen von über 68.000 Euro fällig werden. Christian Lindner äußerte sich heute aber nicht zu weiteren Details, sondern gab nur einen Hinweis auf die mögliche Entlastungswirkung.
Bis zum Jahr 2026 kalkulieren wir in Summe eine steuerliche Entlastung von über 23 Milliarden Euro für die Bürgerinnen und Bürger.
Doch die Pläne sind in der Koalition umstritten. SPD und Grüne sehen keinen Zwang zur durchgehenden Entlastung aller Steuerzahler und würden das gerne auf kleine und mittlere Einkommen beschränkt wissen. Lindner verweist seinerseits auf die notwendige Gleichbehandlung aller Steuerzahler, wenn die Freibeträge angepasst werden.
Der Staat darf nicht der Gewinner von Inflation sein. Es wären automatische, heimliche Steuererhöhungen durch Unterlassung. Und das wäre nicht fair gegenüber der arbeitenden Bevölkerung.
Und mit dem bereits verabschiedeten Inflationsausgleichsgesetz hatte die Koalition schon festgehalten, inflationsbedingte Mehrbelastungen im Steuertarif ausgleichen zu wollen.
Im Entwurf des Jahressteuergesetzes enthalten ist auch eine alte Idee für ein altes Problem. Wer dauerhaft Wohnungen günstiger vermietet als in der Region üblich, der erhält steuerliche Vergünstigungen. Das gab es schon mal vor mehr als 30 Jahren und soll jetzt reaktiviert werden. Es ist ein weiterer Versuch der Bundesregierung, das Problem des teuren Wohnraums in den Griff zu bekommen. Was davon zu erwarten ist, Johannes Kuhn.
Nach mehr als 30 Jahren feiert die Wohngemeinnützigkeit ein Comeback. 1990, unter anderem nach den Skandalen rund um die neue Heimat abgeschafft, will die Bundesregierung das Instrument nun reaktivieren. Heißt, soziale Wohnungsunternehmen, gemeinnützige Stiftungen oder Vereine können Steuererleichterungen erhalten, wenn sie vergünstigten Wohnraum bereitstellen. Voraussetzung ist, dass die angebotene Miete unter dem marktüblichen Preis liegt.
Davon profitieren viele, weil es eine weitere Säule ist, neben dem sozialen Wohnungsbau, um dauerhaft bezahlbaren Wohnraum in Deutschland zu schaffen.
So Bauministerin Clara Geiwitz nach der Sitzung des Bundeskabinetts. Derzeit fehlen nach Angaben der Baubranche etwa 800.000 Wohnungen. Allerdings geht es bei der Wohngemeinnützigkeit zunächst nicht um den Neubau, sondern um den Bestand. Der Wohnungsbauexperte Matthias Günther vom Pestel-Institut für Systemforschung in Hannover ist deshalb nicht überzeugt. Er kritisiert im Deutschlandfunk auch die Wirkungsanalyse, die die Bundesregierung vorgelegt hat.
Das, was bisher bekannt ist, erwartet die Bundesregierung, dass etwa 100 Unternehmen mit gut 100.000 Wohnungen teilnehmen. Und es sollen 60% der Haushalte möglicherweise begünstigt werden. Bei 40 Millionen Haushalten insgesamt wären es also weit über 20 Millionen, für die man jetzt irgendwie 100.000 gemeinnützige Wohnungen dann erreichen will. Da passiert im Grunde genommen gar nichts.
Kritik kommt auch aus der Opposition. Das sei zu wenig, kritisiert die Linke, das sei zu wenig zielgenau, kritisiert die Union. Die Wohnungswirtschaft begrüßt das Vorhaben immerhin, betont aber, die Wohngemeinnützigkeit alleine werde sicher nicht reichen. Und so stand auch das Branchentreffen Tag der Bauindustrie heute im Zeichen von Wohnungsmangel und Auftragskrise. Zwar steigen Zinsen und Materialkosten nicht mehr weiter, doch für dieses Jahr rechnet man alleine im Wohnungsneubau mit einem Rückgang um 12%. Bauen sei zu teuer und zu bürokratisch, bemängelte Peter Hübner, Präsident des Hauptverbands der deutschen Bauindustrie. Die Produktivität in der Branche sei in den vergangenen Jahren deshalb nicht wie zu erwarten gestiegen, sondern sogar gesunken.
Die strikte Trennung von Planen und Bauen, kleinteilige Auftragsvergaben, detaillierte Vorgaben ohne Raum für Optimierung oder Innovation, so der Wunsch aller Bauherren nach größtmöglicher Individualität, verhindern Produktivitätsgewinne und damit das günstige Bauen. Wir brauchen eine Reduzierung von Standards und Vorschriften einerseits und eine verlässliche Neubauförderung natürlich durch Zinsverbilligungsprogramme andererseits.
Bei der Bundesregierung stößt das nur teilweise auf offene Ohren. Für Bausubventionen ist angesichts der Haushaltslage nur wenig Geld da. Die mit der Wohngemeinnützigkeit eigentlich geplante Investitionszulage sei derzeit zum Beispiel nicht finanzierbar, so Finanzminister Christian Lindner. Und auch Bundeskanzler Olaf Scholz konzentrierte sich bei seinem Auftritt vor der Bauindustrie vor allem auf das Thema Entbürokratisierung. So werde man noch in diesem Jahr das Baugesetzbuch modernisieren.
Darin werden wir unter anderem die Bauplanung und den Wohnungsbau vereinfachen und beschleunigen,
versprach Scholz, der auch auf die geplante Reform des Vergaberechts verwies.
Wir haben uns im Koalitionsvertrag zum Ziel gesetzt, das Vergaberecht umfassend zu reformieren. Den Gesetzgebungsvorschlag dazu legen wir in Kürze vor.
Allerdings, betonte Scholz, sei Baurecht nun einmal vor allem Ländersache. Und sich dort auf einheitliche Verwaltungsverfahren und Standards zu einigen, sei oft gar nicht so einfach.
Noch sinken die Pegelstände in Süddeutschland nur teilweise, doch schon jetzt stellt sich die große Frage, wer soll die ganzen Schäden bezahlen? Und diese Frage stellt sich ja momentan häufiger als früher. Muss jeder Hausbesitzer also selbst gucken, wie er klarkommt? Muss die öffentliche Hand einspringen? Oder wäre in Zukunft eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden die Lösung? Die Versicherer winken bereits ab. Gudula Geuter.
Schon die massiven Folgen der Ahrtalflut hatten die Diskussion um eine Elementarschadenpflichtversicherung neu aufflammen lassen. Seitdem sprechen sich die Bundesländer dafür aus. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe bemüht sich um breiter angelegte Lösungsvorschläge, die in der Ministerpräsidentenkonferenz am 20. Juni besprochen werden sollen. Schon zuvor aber positionieren sich die Länder für diese Konferenz. Unabweisbar, so schreiben die Chefs der Staats- und Senatskanzleien in einem Beschlussvorschlag, sei die Einführung einer solchen Pflichtversicherung für Hauseigentümer gegen Elementarschäden wie eben das Hochwasser. Anfang der Woche betonte im Deutschlandfunk etwa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, CSU.
Ich verstehe, Freiwilligkeit ist normalerweise immer besser, aber da bräuchten wir eine Absicherung, denn wir können diese Schäden nicht immer jeweils staatlich einfach ersetzen. Wir brauchen da eine andere Grundversicherung.
Denn klar ist, das zeigt die Erfahrung, bei Großschadensereignissen bekommen Geschädigte mindestens teilweise Ersatz. Die Frage ist allerdings, von wem? Jörg Asmussen, der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft, sieht hier einen Grund auch für die aktuelle Diskussion, wie er im Deutschlandfunk erklärt.
Mein Eindruck ist auch, dass es bei der Bund-Länder-Auseinandersetzung nicht immer nur um die Sache geht, sondern dass es auch darum geht, wie man finanzielle Lasten zwischen dem Bund und den Ländern in die eine oder andere Richtung verschiebt, wie wir das ja nach Überschwemmungen immer wieder in der Diskussion haben, wer dann dafür aufkommt.
Die Bundesländer könnten selbst solche Versicherungspflichten erlassen. Baden-Württemberg hatte das auch schon einmal getan. Sie sehen aber den Bund in der Pflicht. Zuständig wäre dort Bundesjustizminister Marco Buschmann. Der ist skeptisch, so auch die Haltung seiner Partei. FDP-Fraktionschef Christian Dürr.
Ich wäre sehr dafür, dass allen Menschen in Deutschland ein Angebot gemacht werden kann, eine solche Versicherung abzuschließen. Gleichzeitig will ich darauf hinweisen, dass ein Zwang zur Versicherung ja nicht nur die Hausbesitzer und die Wohnungsbesitzer betrifft, sondern alle Mieterinnen und Mieter, die das direkt mit einer Kostenerhöhung spüren jeden Monat.
Auch Jörg Asmussen von der Versicherungswirtschaft ist gegen die Pflichtversicherung und nennt noch ganz andere Gründe.
Ich glaube, dass man die falschen Anreize setzen würde, wenn man den Eindruck erweckt, irgendeiner zahlt immer für die Schäden. Wie gesagt, Ansatzpunkt muss es sein, an jeder Front Schäden zu verhindern. Das heißt beispielsweise auch, dass man nicht mehr in extrem überschwemmungsgefährdeten Gebieten baut.
Auch im Bund allerdings sind viele für die Pflichtversicherung. Für die Grünen und die SPD, Fraktionsgeschäftsführerin Irene Mihalic und Fraktionschef Rolf Mützenich.
Wir sind einfach der Meinung, dass man sozusagen am Ende eines solchen Ereignisses, man die Menschen natürlich in den betroffenen Gebieten unterstützen muss. Aber das kann aus unserer Sicht natürlich am besten dadurch geschehen, dass es eine solche verpflichtende Elementarschadenversicherung gibt.
Wenn in Frankreich ein solches Modell gelingt, warum soll es nicht auch in Deutschland letztlich gelingen?
Wobei in Frankreich neben der Pflichtversicherung in Großschadenfällen der Staat einspringt. Wie das in Deutschland geregelt werden sollte, lässt etwa Irene Mihalic offen.
Die Bundeswehr ist in diesem Jahr größter Aussteller auf der Internationalen Messe für Luft- und Raumfahrt in Berlin. Das allein zeigt schon, wo dieses Mal der Schwerpunkt liegt. Rüstung ist angesichts der politischen Weltlage von besonderem Interesse. Das hat auch der Rundgang von Bundeskanzler Olaf Scholz zur Eröffnung gezeigt. Nicht nur, weil er dabei auch den Kauf von 20 neuen Eurofightern bekannt gab. Benjamin Hammer war bei diesem Rundgang dabei.
So klingt es, wenn die Lautstärke eines Kampfjets vom Typ Eurofighter das Mikrofon eines Radioreporters überfordert. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte die ILA am Morgen eröffnet.
Wir wollen die deutsche und europäische Luftfahrtindustrie weltweit auf einem Spitzenplatz sehen. Und zwar in allen drei Dimensionen, die auch hier auf der ILA im Fokus stehen, in der zivilen Luftfahrt, bei der Verteidigung und nicht zuletzt in der Raumfahrt.
Wobei während eines Messerundgangs recht deutlich wurde, für welche Sparte sich der Kanzler besonders interessiert. Stichwort Eurofighter. Scholz nahm sich besonders viel Zeit für Gespräche mit Kommandeuren, Soldaten und den Herstellern von Rüstungsgütern. Gezeigt wurden zum Beispiel Kampfjets, Drohnen, aber auch Abwehrsysteme gegen feindliche Angriffe.
Heute sehen wir klarer denn je, wie wichtig eine europäische und deutsche Verteidigungsindustrie ist, die alle wichtigen Waffengattungen und die nötige Munition kontinuierlich produzieren kann.
Immer wieder war auf der Messe zu sehen, wie etwa der Chef der Militärsparte des Luftfahrtkonzerns Airbus, Michael Schöllhorn, mit hochrangigen Vertretern der Bundeswehr und der Bundesregierung sprach. Russlands Krieg in der Ukraine und die von Scholz ausgerufene Zeitenwende rücken die Sparte in den Fokus. Der Bundeskanzler kündigte auf der ILA an, dass Deutschland 20 weitere Eurofighter-Kampfjets bestellt. Hergestellt werden die unter anderem von Airbus. Ein zweiter Fokus der ILA droht bei so viel Militär in den Hintergrund zu rücken, die Nachhaltigkeit, vor allem der zivilen Luftfahrt.
Aber natürlich steht auch Ihre Branche vor Herausforderungen. Die wohl größte davon ist das klimaneutrale Fliegen, ein Ziel, das Ihre Branche sich selbst gesetzt hat.
Bis zum Jahr 2050 soll die Zivilluftfahrt klimaneutral werden, das versprechen Flugzeugbauer und Airlines. Das ist auch deshalb schwierig, weil sich die Passagierzahlen allein bis zum Jahr 2040 verdoppeln könnten. Brian Moran ist der Nachhaltigkeitschef des US-Flugzeugbauers Boeing. Er erinnert daran, dass 80% der Weltbevölkerung noch nie in ihrem Leben ein Flugzeug betreten haben. Boeing und die gesamte Industrie müssen sich eine Lizenz zum Wachstum erst einmal verdienen, und zwar indem wir nachhaltiger werden und in nachhaltige Technologien investieren. Modernere Flugzeuge, Wasserstoff- oder batteriebetriebene Flugzeuge und vor allem nachhaltige Kraftstoffe. Die Liste der möglichen Maßnahmen ist lang. Doch all das wird nicht reichen, meint Marthe van der Graaf von der Organisation Transport Environment. Es falle ihr schwer, sagt die Referentin für Luftfahrt, die Versprechen der Industrie ernst zu nehmen.
Also mein Eindruck hier ist, dass wir hier stehen mit einem Raum voll neuer Flugzeugen. Also was eigentlich ein Symbol für das rasante Wachstum des Sektors ist. Also dann wird klimaneutrale Luftfahrt nie kommen mit diesem rasanten Wachstums.
Van der Graaf fordert, dass die Branche für ihren CO2-Ausstoß auch bei außereuropäischen Flügen zur Kasse gebeten wird. Außerdem eine Kerosinsteuer auf EU-Ebene. Kerosin sei weiterhin unglaublich billig. Mit der Branche einig ist sich die Expertin darin, dass manche nachhaltige Kraftstoffe das nächste große Ding sein könnten. Die sind aktuell aber kaum verfügbar.
Die Lage ist ernst. Das zeigen nochmal die jüngsten Prognosen der Weltorganisation für Meteorologie vom Nachmittag. Nach der UN-Behörde zufolge werde das 1,5-Grad-Ziel in den kommenden Jahren verfehlt. Die ökologische Wende muss also noch schneller kommen und ganz dringend auch in der Wirtschaft. Um Unternehmen diesen Wandel zu erleichtern, hat die Umweltorganisation WWF in Deutschland einen Leitfaden erarbeitet. Ein Rahmenwerk nennt sie es zum Wirtschaften in Grenzen, die Erde verträgt. Eine Umweltorganisation wird zur Unternehmensberatung. Mehr dazu von Daniela Siebert.
Den großen Anspruch signalisiert der englische Originaltitel One Planet Business Framework. Warum man das beim WWF für nötig hält, erklärt dessen Bereichsleiterin für Wirtschaft und Märkte, Silke Düvel-Ried.
Wir geben Unternehmen solche Ratschläge, weil Unternehmen einfach eine wahnsinnig große Wirkung darauf haben, wie es unserer Natur geht. Und die deutsche Wirtschaft ist ja global eine der größten und hat internationale Lieferketten und die prägen den Status unserer Umwelt. Und darum arbeitet der WWF schon seit Jahren mit Unternehmen und der Wirtschaft zusammen. Und deswegen haben wir dieses One Planet Business Framework publiziert.
Das Rahmenwerk des WWF orientiert sich eng an den Erkenntnissen des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Das PIC setzt mit seiner Definition der planetaren Belastungsgrenzen gewissermaßen die Leitplanken für den Weg, den der WWF aufzeigen möchte. Gemeint sind jene Punkte, an denen das Erdsystem aus dem Gleichgewicht gerät, etwa durch den Klimawandel. Zielgruppe der 140-seitigen Publikation sind große und mittelständische Unternehmen aus allen Sektoren. Es soll aber auch kleine Unternehmen inspirieren, so Silke Düvel-Ried. Das Rahmenwerk fokussiert auf vier sogenannte Dachthemen. Das sind Klima, Süßwasser, Biodiversität und Menschenrechte.
Wir haben diese Themenfelder rausgepickt, weil die ersten drei, also Klima, Süßwasser und Biodiversität, sind eben abgeleitet von diesen planetaren Grenzen. Und Menschenrechte ist im Prinzip die soziale Komponente, die wir mit hinzugenommen haben und die wir angedockt haben an menschenrechtliche Abkommen, wie beispielsweise den UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Und wir halten diese Themen für am entscheidendsten für Unternehmen und auch am übertragbarsten in die wirtschaftliche Aktivität.
Für die UnternehmenslenkerInnen der Republik identifiziert der WWF 13 Hebel, um ihre Firmen in die gewünschte Richtung zu steuern. Zum Beispiel?
Also Unternehmen können analysieren, wo bin ich abhängig von Ökosystemleistungen und wo habe ich eine Wirkung auf Ökosystemleistungen. Unternehmen können benennen, was habe ich für eine Corporate Culture, also was für eine Unternehmenskultur wird bei mir gelebt. Und Unternehmen können beispielsweise sehr aktiv in Industrieinitiativen oder in der Politik werden.
Der WWF hat sein Werk auch mit der Wirtschaft rückgekoppelt. In einer Pilotphase haben die drei Firmen Wepa, Schüco und Conti Tires dem WWF Feedback zu seinen Empfehlungen gegeben. Bosch Power Tools, Hersteller von Elektrowerkzeugen mit rund 20.000 Mitarbeitenden, ist sogar eine mehrjährige Kooperation mit dem WWF eingegangen.
Die erste Million ist die schwierigste. Das sagen jedenfalls Menschen, die sich diese erste Million selbst erarbeitet haben. Und das sind weltweit und auch in Deutschland immer mehr Menschen. Noch nie gab es hierzulande und auch global gesehen so viele Millionäre wie heute. Das geht aus dem World Health Report der Unternehmensberatung Capgemini hervor. Was sind die Gründe dafür, Mischa Ehrhardt?
Zurück auf Wachstumskurs lautet das Motto bei den Vermögen der Reichen und Superreichen auf diesem Planeten.
Wir beobachten ja die Vermögensverwalterbranche und deren vermögende Klientel seit mittlerweile 28 Jahren,
sagt Klaus-Georg Meyer, der mit seinen Kollegen bei der Unternehmensberatung Capgemini die Studie durchgeführt hat.
In dem gesamten Zeitraum hat sich das Vermögen etwa vervierfacht. Wenn wir jetzt rückblickend auf 2022 schauen, dann gab es da ein Krisenjahr. Im letzten Jahr ist die Anzahl der Millionäre und auch deren Vermögen wieder gestiegen.
Und zwar um 3,8 Billionen Dollar oder um 4,7%. Doch nicht nur die Vermögen reicher Menschen, auch die Anzahl von Millionärinnen und Millionären ist angewachsen. Weltweit stieg demnach die Anzahl von Menschen, die über anlagefähige Vermögen von über einer Million US-Dollar verfügen, um gut 5% auf fast 23 Millionen. Das ist der höchste Stand seit Beginn der Auswertungen im Jahr 1997. Rückenwind gab es vor allem durch steigende Kurse an den Aktienmärkten, unter anderem auch durch Technologiebereiche, in denen Goldgräberstimmung herrscht, wie bei sogenannter künstlicher Intelligenz. Klaus-Georg Meyer.
Natürlich, dass insbesondere ja seit auch das Thema künstliche Intelligenz auf den Vorstandsetagen angekommen ist, alle Welt sich damit beschäftigt, wo investiere ich am besten und wie kann ich an dem Boom teilhaben, was auch meinen Wohlstand anbelangt. Und in der Tat sieht man auch an bestimmten Einzeltiteln im Bereich künstliche Intelligenz, dass dort massive Fonds hingeflossen sind. Insofern hat das sicherlich sehr stark auch gerade in letzter Zeit zu einem Anstieg beigetragen.
Das gilt auch für reiche Investorinnen und Investoren aus Deutschland. Obwohl die Wirtschaft hierzulande durch eine Konjunkturflaute leicht geschrumpft ist, stieg im vergangenen Jahr das Vermögen der Reichen um immerhin 2,2% und der Club der deutschen Dollarmillionäre wuchs in ähnlichem Maß, erzählt mittlerweile der Studie zufolge gut 1,6 Millionen Mitglieder. Besonders stark allerdings haben die Vermögen in den USA zugelegt. Treiber der positiven Entwicklung der Vermögen war die global wieder anziehende Wirtschaft nach den Schocks der vergangenen Jahre. Robin Winkler, Chefökonom Deutschland bei der Deutschen Bank.
In Deutschland waren wir natürlich 2023 in einer schwierigen Situation, aber vor allem mit den USA ist es gut gelaufen. Das hat in den USA die Aktienmärkte beflügelt und deswegen natürlich auch global. Insofern ist das auch in Deutschland an den Aktienmärkten gut gelaufen im vergangenen Jahr. Natürlich steht das nicht unbedingt im Einklang mit der Konjunktur, die wir gesehen haben.
Zur allgemeinen Einordnung schließlich. Die knapp 23 Millionen Millionäre weltweit machen rund 0,25% der Weltbevölkerung aus. Mit ihrem fast 90 Billionen Dollar Anlagekapital verfügen sie über, je nach Berechnung, 15-20% des Gesamtvermögens aller Menschen weltweit.
So viele Millionäre wie noch nie, auch in Deutschland, und ihr Geld vermehren sie an den Börsen, das haben wir gerade gehört. Aber nicht nur die. Schauen wir hin mit Claudia Werle live von der Frankfurter Börse. Frau Werle, der DAX war ja heute kurzzeitig fast euphorisch, kann man sagen. Was steckt dahinter?
Ganz großes Gesprächsthema ist der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank. Morgen, obwohl die Inflation in der Eurozone zuletzt wieder etwas gestiegen ist, wird damit gerechnet, dass die Zinsen in der Eurozone gesenkt werden. Unternehmen würden davon profitieren, weil das Investieren und Kredite aufnehmen wieder etwas günstiger wird. Wie es danach weitergeht, das ist bislang noch völlig offen. Niedrigere Zinsen sind meist gut für Aktienmärkte. Denn Zinspapiere wie Anleihen oder wie Festgeld werden damit etwas unattraktiver. Der DAX kann sich von seinem deutlichen Minus gestern erholen, steht jetzt 1% im Plus bei 18.574 Punkten.
Der Chemieriese Bayer hat ja in Sachen Glyphosat mal einen Erfolg erzielt, wenn auch einen Teilerfolg. Welchen?
Glyphosat ist eine chemische Verbindung, die unter dem Namen Roundup zur Unkrautbekämpfung eingesetzt wird. Monsanto hat das Mittel hergestellt. Monsanto gibt es nicht mehr. Der Bayer-Konzern hatte 2018 den Saatgut- und Herbizidhersteller übernommen und damit gleich jede Menge Ärger mit. Der Vorwurf, das Mittel lasse nicht nur unerwünschte Pflanzen absterben, sondern sei auch krebserregend. Deswegen sind unzählige Prozesse am Laufen. Bayer hat immens hohe Schadenersatzforderungen bezahlen müssen. Und nun hat eine Richterin in einem Prozess die auferlegte Schadenersatzzahlung deutlich reduziert. Der Bayer-Konzern will trotzdem in Berufung gehen. Ja, die Aktien steigen um 1%.
Nach der Pleite des Reiseanbieters FTE muss sich die ganze Branche ja umsortieren. Gibt es da schon neue Gewinner, die sich da abzeichnen?
Ja, zunächst mal springen die Konkurrenten in die Bresche. Also da gehören Anbieter wie TUI, DERTOUR oder Altours dazu. Die Reiseveranstalter sind auch mit Hotels im Gespräch, die angesichts des Ausfalls von FTE einfach nach neuen Partnern suchen. Der Bedarf ist groß. Viele Menschen wollen wieder verreisen. Und was man halt auch nicht vergessen darf, das FTE-Problem ist ja schon länger bekannt. Was passieren könnte, ist, dass sich der Markt komplett neu sortiert, weil Nachhaltigkeit ein großes Thema wird, auch weil sich Geschäftsmodelle nicht mehr rechnen oder einfach die Reisegewohnheiten und die Bedürfnisse sich verändern von den Kunden.
Schauen wir noch ganz kurz auf ein amerikanisches Unternehmen, Sunrise Medical, eine ungewöhnliche Geschichte. Jetzt wurde der Börsengang abgesagt. Warum denn?
Ja, das Unternehmen wird verkauft und von daher schaut man erstmal ein bisschen anders in die Zukunft.
Und wie verhalten sich heute Euro-Anleihenmarkt und Gold?
Der Euro wird mit einem $1,0866 gehandelt, die Umlaufrendite unverändert bei 2,61% und für die Feinunze Gold bezahlt man $2,351,60.
Danke, Claudia Werle, und das war Wirtschaft und Gesellschaft mit Jonas Rehse.